Heute ist Karfreitag, ein extra Gottesdienst und bei uns sogar ein extra Feiertag, der Höhepunkt der Passionszeit. Wie hast du die vergangenen Wochen erlebt? War es gut oder fühlt sich das heute so ein bisschen komisch an? Muss halt so. Aber vielleicht kannst du auch dich selbst im Leiden Jesu wiederfinden. Das wünsche ich uns so von Herzen an Karfreitag, dass dieser Karfreitag für unser Leben wieder eine besondere Bedeutung bekommt. Der Schreiber des Hebräerbriefes in unserer Bibel hat es so gesagt: Doch er, Jesus, gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, auch wenn er nie gesündigt hat. Aber weil er für uns eintritt, dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Jesus, er versteht uns durch und durch. Und in seiner großen Liebe zu uns ist er diesen Weg des Leidens und Sterbens gegangen, um uns den Zugang zu Gott zu ermöglichen. Ja, er wollte uns von Schuld und Sünde befreien. Das war der ganze Sinn von allem. Zu diesem Thema von Karfreitag habe ich einmal vor langer Zeit etwas entdeckt. Als Jugendliche hatte ich ein Musical, und das hat das Leben Jesu beschrieben aus der Sicht von Petrus. Und ich habe noch eine Kassette davon, so wisst ihr, wie alt das ist. Und da hieß es bei Karfreitag: Wir dachten, es war das Ende, aber es war erst der Anfang. Und unter diesem Aspekt möchte ich mit euch einige Stationen der Passionsgeschichte beleuchten, bevor wir zum eigentlichen Predigttext kommen. Jesus feiert an Gründonnerstag mit seinen Jüngern das Passafest. Das ist die Feier zur Errettung und Erinnerung an das, dass Gott Israel aus Ägypten errettet hat. Zuvor hatten sie ein Lamm geschlachtet in ihren Familien und das Blut an ihre Türpfosten geschmiert, damit diese 10. Plage, dass die Erstgeburt getötet wird, an ihnen vorüberging. Und schon damals ist also die Rettung vor dem Tod durch das Blut eines Tieres möglich geworden. Ich habe mich gefragt, ob Johannes der Täufer, Entschuldigung, daran gedacht hat, als er einmal diesen Opferdienst gesehen hat im Tempel, aber auch sieht er Jesus das erste Mal und sagt dann über ihn: Seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde aller Menschen hinweg tragen wird. Und plötzlich dann mitten in diesem Fest der Erinnerung spricht Jesus von seinem eigenen Opfertod. Die Tage und Wochen vorher hat er schon versucht, seinen Jüngern das zu erklären, was passieren wird. Und die Jünger, sie hatten nur sehr wenig verstanden, wenn überhaupt irgendwas. Und nun sollen sie Jesu Leib essen und sein Blut trinken. Das ist doch unfassbar und unbegreiflich. Aber etwas Neues soll beginnen. Vielleicht hast du dich auch heute so beim Abendmahl gefühlt, wie die Jünger. Wie so erst das Abendmahl und dann die Predigt. Ihnen damals fehlte so eine richtige Erklärung. Wir heute wissen, was passiert ist und was sich durch den Tod von Jesus alles verändert hat. Wir haben ein neues Testament voll mit Erklärungen. So können wir uns auch Karfreitag ohne weiteres auf ein Abendmahl einstellen. Gibt es vielleicht in deinem Leben Dinge, die du nicht verstehst? Mir geht es da gerade so. Am 1. Januar habe ich wieder angefangen, als Krankenschwester zu arbeiten und am 1. März wurde mir gekündigt. Und bisher habe ich noch keine neue Arbeit gefunden. Das verstehe ich nicht. Geht es dir vielleicht genauso? Kannst du dir auf Gottes Handeln keinen Reim machen? Aber können wir trotzdem Gott vertrauen, dass Gott weiß, was er tut? Dass er uns vielleicht später zeigen wird, oder wir es auch später vielleicht verstehen können. Die Jünger, sie haben Jesu Worte über das Abendmahl viel später erst verstanden und es dann auch gerne gefeiert, so wie wir heute. Eine weitere Station auf der Leidensgeschichte Jesu ist das Gebet im Garten Gethsemane. Da sehen wir, wie Jesus uns Menschen doch so ganz ehrlich ist. Er hat Angst. Er ist total fertig, weil er weiß, was auf ihn zukommt. Ja, er geht sogar so weit und bittet, dass Gott doch ermöglichen möchte, dass er das nicht machen muss. Er ist so mutlos und er weiß überhaupt nicht, wie er die nächsten Stunden überstehen soll. Aber er läuft nicht weg. Er gibt nicht auf. Er ordnet seinen Willen, seine Wünsche ganz dem Willen Gottes unter. Er beugt sich unter Gottes Entscheidung, den er getroffen hat in Bezug auf die Erlösung der Menschheit. Er ringt mit Gott sogar dreimal, doch er gibt nicht auf. Er denkt, warum das alles geschehen muss. Und sogar noch bei der Gefangennahme stellt er klar, welche Möglichkeiten er hat, alles zu beenden. Er sagt, ich kann eine Armee von Engeln mir hierher bestellen und dann ist alles hier vorbei. Aber das will Jesus nicht. Er will das tun, was Gott möchte und was im Alten Testament vorhergesagt worden ist. Jesus, er hat uns so lieb, deswegen will er dieses Ziel erreichen, diese Errettung der Welt von Sünde und Schuld. Der Weg zu Gott, der soll wieder frei werden. Und dieses Ziel, Gottes Ziel, hat er vor Augen. Und indem er Gottes Willen annimmt, bekommt er die Kraft, dieses Leiden und dieses Sterben durchzustehen. Lukas schreibt, dass ein Engel zu ihm kommt und ihn stärkt. Jesus, er hat sich da durchgekämpft. Er nimmt den Willen Gottes an, auch wenn es ihm nicht leicht fällt. Gibt es vielleicht in unserem Leben etwas, gegen das wir ankämpfen, das wir nicht akzeptieren wollen? Könnte es da eine Hilfe sein, wie Jesus zu beten, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille, Gott, geschehe? Wenn wir so beten wollen, dann wollen wir doch Gott vertrauen, dass er die Sache im Griff hat und dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Das fällt uns sehr schwer. Aber auch das dürfen wir immer wieder Gott sagen. Ja, wir können im Glauben, im Vertrauen zu Gott kommen und ihn bitten, Vater, wir brauchen dich. Und wir können so beten, wie der Vater des epileptischen Jungen das gebetet hat. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, Gott will uns sogar helfen, seinen Verheißungen zu trauen und wirklich auf ihn zu blicken, egal was los ist. Gott, er hat uns so lieb. Er führt uns seinen guten Weg, auch wenn wir ihn nicht verstehen können. Das steht an sehr vielen Stellen in der Bibel und lasst uns doch daran festhalten und Gott bitten, dass er diesen Glauben in uns weckt. Im weiteren Verlauf der Passion Jesu finden wir noch viel mehr. Vielleicht kannst du darin dich wiederfinden. Jesus, er weiß, wie schwer es ist, sich unter den Willen Gottes zu beugen. Jesus, er weiß auch, wie es ist, allein zu sein. Jesus, er weiß, wie hilflos man sein kann, wenn alle gegen einen sind und wenn alles falsch interpretiert wird, egal ob man was sagt oder wenn man gar nichts sagt. Und Jesus weiß, wie es sich anfühlt, wenn man der Spielball von anderen ist, die ihre Machtinteressen durchsetzen wollen, weil sie bereit sind, alles zu tun, um ihren eigenen Vorteil und Nutzen daraus zu ziehen. Und Jesus weiß, wie es ist, keine Macht zu gebrauchen und grundlos zu leiden. Ja, Jesus kennt eine totale Schwäche und wie er angewiesen ist, immer wieder auf die Hilfe von anderen. Jesus erkennt Schmerzen und Jesus weiß auch, was seelische Qualen sind. Er weiß, wie es ist, wenn man missverstanden wird und abgelehnt wird. All das hat Jesus in seinem Leiden und Sterben erlebt. Und so versteht er auch uns in jeder Situation unseres Lebens. Aber das ist noch nicht alles. Ich lese jetzt aus Matthäus 27 die Verse 45 bis 54. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel und diese Finsternis dauert 3 Stunden. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten, er ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwasser und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Aber die anderen sagten, lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Gräber öffneten sich und viele Verstorbene, die nach Gottes Willen gelebt hatten, erwachten vom Tod. Nach der Auferstehung von Jesus verließen sie ihre Gräber und gingen in die heilige Stadt Jerusalem hinein und erschienen dort vielen Leuten. Der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, erschraken sehr bei diesem Erdbeben und allem, was sich sonst ereignete. Sie sagten, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Was Jesus da erlebt, ist so schlimm, dass sogar die Schöpfung Gottes dies ausdrückt. Es wird für 3 Stunden dunkel im Land und das um die Mittagszeit. Es sieht wirklich so aus, als ob das Böse triumphiert. Der, der das Leben gab, wird sterben und es bleibt kein Licht mehr zurück. Es wird Nacht. Und zu dieser äußeren Nacht kommt noch die innere Nacht dazu. Jesus erlebt das, was er noch nie kannte. Gott zieht sich von ihm zurück. Jetzt ist Jesus wirklich allein und getrennt von ihm. Und so betet er Davids Psalmgebet in tiefster Not und das ist der Beginn des Psalm 22. Doch selbst das ist noch Anlass zu Hohn und Spott unter dem Kreuz. Gott musste Jesus verlassen, weil die Schuld der ganzen Welt, meine und deine Sünde, auf Jesus legte. Gott ist heilig und kann niemals mit Schuld und Sünde zusammen sein. Und so wie bei den Opfern im Tempel die Schuld auf ein Tier gelegt wurde, legt Gott jetzt die Schuld der Menschheit auf Jesus. Das Tier wurde dann geschlachtet. Jesus stirbt auch als Folge von meiner und deiner Schuld. Die Strafe für unsere Schuld liegt nun auf ihm. Doch durch diesen Tod ändert sich sofort etwas Grundlegendes. Die Sünde, sie ist gesühnt, sodass der Zugang zu Gott frei ist. Gott, der zerreißt sichtbar für alle diesen Vorhang im Tempel vor dem Allerheiligsten. Dieser Vorhang, er zerreißt von oben nach unten. Hätten Menschen das gemacht, die hätten immer von unten nach oben gerissen. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester in das Allerheiligste, wo die Bundeslade stand, der Ort, wo Gottes Thron stand. Aber jetzt plötzlich ist der Vorhang zerrissen. Es ist für alle sichtbar und für alle offen. Der Weg zu Gott, er ist frei. Und noch mehr, auch der Tod verliert seine Macht. Denn die Gräber gehen auf, Menschen leben wieder. Mit Jesu Tod beginnt etwas total Neues. Aber die meisten Menschen verstehen das nicht. Interessant ist, dass dieser Hauptmann und die Soldaten, für die Jesus noch um Vergebung gebeten hatte, die erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Nicht die Jünger, die das Alte Testament kannten und so viel von Jesus gehört haben, erkennen Gottes Handeln, sondern völlig Außenstehende bekennen das. Die Jünger, sie sind total enttäuscht. Sie verstehen Gottes Handeln nicht. Sie sind fast alle weggelaufen. Sie hatten so viel gesehen, wie Jesus seine Macht demonstriert hatte. Und da war Hoffnung aufgekommen. Es würde durch ihn zu großen Veränderungen kommen. Und jetzt können sie nicht begreifen, wie kann Gott das so weit kommen lassen? Erst später verstehen sie, was Gott wollte und warum er das zugelassen hat und wie viel mehr Gott erreicht hat, als sie sich je vorstellen konnten. Geht es uns da nicht genauso? Wir verstehen Gottes Handeln in unserem Leben nicht. Warum hat er nicht eingegriffen? Diese Frage, sie bewegt uns oft. Wir können es nicht verstehen. An anderer Stelle sagt die Bibel, dass wir Gottes Handeln auch nie vollständig begreifen werden können. Können wir das annehmen und versuchen, trotzdem Gott zu vertrauen? In einem Buch las ich dazu, Enttäuschung entsteht, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Sie können aber geheilt werden, wenn wir unsere Erwartungen verändern. Eine gute Frage für Zeiten der Enttäuschung ist, was wollen wir eigentlich? Was wollt ihr? Das war die Frage, die Jesus auch an seine Jünger stellt. Wollt ihr eine Befreiung auf Zeit, eben dass die Römer aus dem Land verschwinden und sie wieder ihren eigenen Staat haben? Oder wollt ihr ewige Freiheit von Sünde und Schuld? Jesus, er hat alles dran gesetzt, diese Erwartung der Jünger ins rechte Licht auch zu rücken, indem er versucht hatte, ihnen anhand der Schrift Gottes Plan zu erklären. Wir heute haben eine ganze Bibel, die uns Gottes Plan erklärt. Lass sie uns doch immer wieder lesen, auch als Therapie gegen Entmutigung und Enttäuschung. Die Tragödien und Missgeschicke des Lebens sind eben kein Grund, auszusteigen. Sie sollen uns helfen, noch fester im Sattel zu sitzen. Du bist nicht der erste Mensch, der weint, und nicht der erste, dem dann aber auch geholfen wird. Warum können wir Gott und Tod nicht zusammenbringen? Warum lässt uns unsere Vorstellung von Gott und seiner Gegenwart keinen Platz für den Tod? Soweit dieses Zitat aus einem Buch von Max Lucado. Jesus, er hat alles erlitten und ist gestorben, weil er uns so sehr lieb hat. Er wollte den Weg zu Gott für immer freiräumen. Und das hat er für dich, für mich, für jeden getan. Für viele von uns ist das klar und eine Lebensrealität. Wenn das nicht so ist, dann bietet uns Jesus auch heute an, dass das in unserem Leben Wirklichkeit werden kann. Er starb für unsere Schuld und Sünde, für unsere Ablehnung von Gott. Und dafür bietet er uns Vergebung an. Du brauchst ihn nur darum zu bitten und dann beschenkt er dich gerne damit. Jesu Tod erfordert uns heraus. Jesus hat alles wirklich gegeben, um uns zu erlösen. Bin ich auch bereit, mich für Jesus einzusetzen? Gott und auch Jesus möchte mich heute gebrauchen, dass sein Reich auf dieser Welt ausgebreitet wird und möglichst viele Menschen die Botschaft von Karfreitag hören. Mir persönlich hat Gott mal an einem Karfreitag ganz persönlich gezeigt, was Jesus für mich getan hat. Und daraufhin habe ich zu Jesus gesagt, als Dank dafür möchte ich dir mein Leben geben und möchte das tun, was du möchtest und dorthin gehen, wo du mich haben möchtest. Damals war ich bereit, in einen außenmissionarischen Dienst zu gehen. Später erwartete Gott von mir, in Deutschland zu bleiben und eben auch hier nach Pinneberg zu kommen. Auch wenn es mir manchmal schwer fällt und gerade auch jetzt in meinem Leben, dann möchte ich wieder neu lernen und dazu stehen, dieses Versprechen einzuhalten. Ich will Gott vertrauen, dass er ein größeres Ziel verfolgt. Ich versuche, an dem festzuhalten, was Gott uns verheißen hat. Das gelingt mir manchmal, aber manchmal auch nicht. Vertrauen wir doch Gott, dass viel mehr dahinter steht als das, was wir im Moment erleben und nicht verstehen. Jesus, er hat so viel erlebt, sodass er uns ganz genau verstehen kann. Und er fordert niemals zu viel von uns. Vielleicht hast du dich heute an einer Stelle im Leiden Jesu wiederentdeckt. Sonst lies nochmal diese ganze Kapitel in der Bibel, wie Gott handelt, damit wir ihn immer besser verstehen. Das Entscheidende ist wirklich, dass wir Gott vertrauen, auch wenn wir das nicht verstehen. Jesus, er hat uns so lieb, dass er uns den Weg zu Gott frei gemacht hat. Und so ist ein Leben mit Gott und nach seinem Willen möglich. Das heißt nicht, dass es jetzt einfach wird und problemlos. Aber es ist sehr sinnvoll, dieses Leben, und eine Vorbereitung auf die Ewigkeit bei Gott. Jesus starb und die Jünger dachten, das ist das Ende. Doch in Wahrheit war es ein großartiger Beginn. Der Beginn einer völlig neuen Zeit, wie es dieser zerrissene Vorhang auch zeigt. Wo bist du am Ende? Könnte das auch ein Neubeginn sein? Wir dachten, es war das Ende, aber es war der Anfang des neuen Bundes, des Reiches Gottes. Der Vorhang, alles, was uns trennte von Gott, ist zerrissen. Er ist weg. Etwas Neues hat begonnen. Wir dachten, es war das Ende. Karfreitag war alles dunkel. Alles schien vorbei zu sein, hoffnungslos. Es dauerte 3 Tage. Warten, nicht wissen, wie es weitergeht. Das auszuhalten ist nicht leicht. Doch wir wissen heute, es gab Ostern, die Auferstehung, der Tod, er hat nicht das letzte Wort. Wir dachten, es war das Ende, doch es war erst der Anfang. Erwarte doch auch eine Auferstehung in deinem Leben. Es ist nicht hoffnungslos. Gott wirkt mitten im Leid. Jesus hat das alles mit durchgemacht. Er versteht uns und daran kann ich mich festhalten. Warte, wie die Jünger warten mussten, aber erwarte eine Auferstehung zu Gottes Zeit. Wir dachten, es war das Ende am Karfreitag, doch in Wirklichkeit war es ein Neubeginn. Amen.